Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Runde Mitarbeiter zu Fans machen. Und ja, ich weiß, ich habe lange keinen Podcast mehr gemacht. Das ist einfach meiner Arbeit zu schulden. Nichtsdestotrotz möchte ich heute einen Wiederholungstäter hier in meinem Podcast begrüßen. Ich freue mich, dass er wieder dabei ist und er hat was mitgebracht und darum soll es auch gehen. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, ein Buch, was vielleicht bei dem einen oder anderen für, naja, Nachdenken oder für Überlegungen anregen soll. Und dieses Buch hat den Titel, diesen wunderschönen Titel, wie ich finde, Take No Fake. Bevor ich ihn vorstelle, würde ich vielleicht noch ein Zitat loswerden wollen, denn das ist es, worum es letztlich auch geht, genauer hinzuschauen und vielleicht mal öfter nachzufragen. Und zwar das Zitat von Marcus Aurelius: Was immer wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Was immer wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass er wieder dabei ist. Hallo und herzlich willkommen, Alex Deitermann.
Ja, herzlichen Dank, Christian, für die Einladung zu dem Gespräch.
Ja, sehr gerne. Du hast ja gesagt, da ist ein neues Buch und das fand ich so spannend mit Take No Fake und auch mit dem Untertitel Die Welt am Abgrund durch Plagiate, Lügen, KI und Chat-GPT. Sowas polarisiert natürlich mit der Aussage. Mein Lieber, hol uns doch mal ab, wie bist du auf die Idee gekommen mit diesem Titel und mit dem Inhalt?
Ja, gerne. Erstmal nochmal danke für die Einladung und die Möglichkeit, über das Buch zu sprechen. Take No Fake ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Okay.
Ein Slogan, der in einer Dortmunder Werbeagentur entstanden ist im Jahre 2010, ein halbes Jahr nachdem ich mit drei Chemikern ein Unternehmen gegründet habe, das als Inhalt Plagiatschutz betreibt. Auch heute noch, nachdem ich vor fast 3 Jahren übergeben habe an zwei Mitgesellschafter. Es geht also dort um ein technisches System, Originale zu schützen und Lieferketten sichtbar zu machen und letztlich auch eine Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, maschinenlesbare Kennzeichnung, die man in Materialien verankern kann. Und eine ganz pfiffige Mitarbeiterin dieser Werbeagentur hat diesen Slogan Take No Fake entwickelt und das Unternehmen hat ihn auch viele Jahre benutzt. Und er ist inzwischen nicht mehr geschützt und es gibt auch eine einvernehmliche Vereinbarung, dass ich diesen Titel nutzen darf. Und er steht nicht nur für Plagiate auf der materiellen Ebene, sondern eben auch für Täuschungen, für Desinformationen, die sich jetzt gerade, wir sind jetzt im letzten Drittel des Jahres 2023, die gerade im ersten Halbjahr sehr aktuell geworden sind, eben durch künstliche Intelligenz und Beispiel oder stellvertretend ChatGPT, also IT-Systeme, die es erlauben, Texte zu schreiben, Musik zu schreiben, Bilder zu manipulieren, Videos zu generieren, wo man als Leser oder Betrachter nicht weiß, kommt das eigentlich jetzt noch von einem menschlichen Autor oder kommt es aus einer Maschine, und das macht vielen Angst. Und so ist praktisch im Zuge der 4 Jahre, die ich insgesamt an dem Buch gearbeitet habe, nicht fulltime, immer mal wieder, es hat auch mal ein halbes Jahr gelegen, bin ich praktisch von der materiellen Ausgangsbasis der Plagiate über Donald Trump mit Fake News bis hin zu dem Thema künstliche Intelligenz und letztlich auch den Lügen und Täuschungen, die wir selber zwischen unseren Ohren generieren, gelandet. Und da geht es am Ende darum, dass wir selber uns auch bewusst werden dürfen, dass nicht alles, was wir denken, auch wirklich wahr ist.
Absolut. Und der zweite Untertitel passt ja da wunderbar dazu. Die Zukunft braucht das Echte und Originale wie dich. Und das ist ja so schön, dass man sagt, okay, ja, es darf vielleicht mal ChatGPT sein, doch letztlich muss ich ja natürlich schauen, hey, was steht denn da drin in diesem Text, in diesem vielleicht Content für Instagram oder Facebook oder wie auch immer? Kann ich mich damit identifizieren? Ist das meine Art zu schreiben, zu sprechen? Oder auch, wenn ich Bilder generiere, sind das Bilder, die ich einfach irgendwo kopiere und was anderes draus mache? Oder sind das generierte Bilder mit den Eingaben, die ich mache, das letztlich ja auch wieder ein Original ist, oder?
Ja, ich denke, du hast dich schon mit dem Inhalt auseinandergesetzt, das spürt man. Und tatsächlich so, dem stimme ich voll zu und das ist auch eine These, die ich vertrete in dem Buch. Am Ende ist es egal, ob es aus einer Maschine kommt oder von einem Autor. Ich muss für mich entscheiden, ob der Inhalt, mit dem ich hier zu tun habe, ob der unterstützenswert ist oder ob ich den ablehnen muss oder ob ich dem auch von mir aus neutral gegenüberstehe, weil am Ende nicht die Quelle entscheidend ist, sondern die eigene Bewertung. Und das hat was mit dem eigenen Wertesystem zu tun, mit den eigenen Prinzipien. Und nehmen wir so Extrembeispiele wie Rassismus oder auch Gender-Diskussionen oder was auch immer wir in der Gesellschaft diskutieren. Ich muss, wenn ich authentisch sein will, mir zu dem Thema eine eigene Meinung bilden. Und das heißt, ich muss mich mit meinem eigenen Wertesystem auseinandersetzen, sei es Gerechtigkeit, sei es Menschlichkeit, sei es Wahrheit, sei es Fortschritt, sei es konservative Position im Sinne von konservieren, also nehmen wir an Naturschutz, Klimaschutz und so weiter. Ich muss mich wirklich mit den Themen auseinandersetzen. Bin ich Klimaleugner, bin ich Klimagegner, bin ich Befürworter? Das alles fällt ja nicht vom Himmel. Und nur eine Meinung zu übernehmen, egal wo sie herkommt, reicht eben nicht. Und mein Plädoyer ist eben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, seine eigene Meinung zu bilden und die zu vertreten und damit auch wieder Menschen zu beeinflussen im Umfeld. Jeder hat da die Möglichkeit, auch positiv auf seine Umwelt einzuwirken.
Ja, wobei ich ein bisschen skeptisch bin mit dem Begriff beeinflussen. Ich glaube, positiv beeinflussen, ja, denn ich erlebe immer wieder in vielen Unternehmen, viele Mitarbeiter oder auch Geschäftsführer mit einem sehr negativ angehauchten Mindset, die immer erstmal Probleme sehen, bevor sie die Lösung sehen. Das führt natürlich auch ganz oft dazu, dass ich, wenn ich immer mit Lösungsvorschlägen komme oder auch mit, anstatt Problem das Ganze zu nennen, sondern Herausforderung, dass ich dann ganz oft schräg angeguckt werde und sage, wie positiv sind Sie denn unterwegs? Ja, und das ist aber das Mindset, was man ja selbst hat und auch das Original, was man selbst ist und sagt, ich bin positiv naiv, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde Lösungen wesentlich schneller, wenn ich in einer positiven Situation bin. Und du hast gerade angesprochen, Wertesystem. Jeder muss seine eigenen Werte vertreten können. Und da kommen wir ja schon wieder auf eine Ebene. Was bedeutet denn für den einen beispielsweise Wertschätzung und was bedeutet für den anderen Wertschätzung? Oder was bedeutet, du hattest Rassismus angesprochen, was bedeutet das denn, wenn man die Auslandspolitik mal sich genauer anschaut und sagt, okay, was müssen wir tun, damit es allen gut geht, sowohl die einwandern, so wie die hier im Lande schon sind, ja? Und wenn man damit anfängt, dann kommt man ganz schnell in diese Ecke oder wird man in diese Ecke gedrängt, weil andere das auch wieder sagen, ach, hier ist ein Rechter, der erzählt was über Auslandspolitik oder Ausländerpolitik. Ja, und das finde ich auch ganz spannend zu sagen, hey, was ist denn jetzt original? Wer ist original? Sind wir alle original? Im Grunde ja schon, oder?
Ja, was du angesprochen hast gerade, war ja der Punkt Beeinflussung. Damit meine ich gar nicht die aktive Meinungsbildung, sondern ich gehe von dem Punkt aus, dass man nicht kommunizieren kann.
Genau.
Egal, wie ich mich verhalte, ich beeinflusse damit automatisch Menschen, aktiv oder auch passiv. Auch wenn ich zu etwas schweige, den Mund halte, ist das eine Art von Kommunikation, ist das eine Botschaft, die ich aussende, ganz unabhängig vom Inhalt. Erstmal deswegen glaube ich, dass jeder Mensch, der eine Position bezieht oder auch nicht bezieht, damit eine Auswirkung auf andere Menschen hat. Er kann gar nicht wirkungslos sein. Das ist erstmal ganz allgemein und neutral. Ja, und das ist eben das, was zunehmend schwieriger wird in unserer Welt, dass viele, viele Nachrichten kursieren, auch eben mit dem Ziel, Angst zu machen, gerade was das Thema Zuwanderung, Asyl, Flüchtlinge angeht. Da wird sehr, sehr viel Angst verbreitet. Und wenn man sich da die Mühe macht, wirklich mal Fakten anzusehen, zum Beispiel habe ich heute Morgen im Deutschlandfunk noch gehört, dass die Anzahl der Zuwanderer, die im Moment über die Ostblockrouten kommen, also über Belarus und Polen, viel, viel niedriger sind als noch 2021, dann ist die objektive Situation anhand von Zahlen gemessen möglicherweise ganz anders als das, was an Stimmung in der Bevölkerung verbreitet wird. Und sich da die Mühe zu machen, zu recherchieren und zu gucken, was ist eigentlich wirklich. Das ist Arbeit, aber es führt letztlich dazu, dass viele Thesen, viele Desinformation, Fake News, die verbreitet werden, eben entlarvt werden. Und da auch dann Stellung zu beziehen, einen Kommentar zu schreiben oder auch einen eigenen Post zu machen über soziale Medien, hat Auswirkungen. Und das ist, die Engländer oder Amerikaner nennen das einen Ripple-Effekt. Wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann zieht das Wellen. Und ich weiß nicht, wo diese Wellen ankommen. Wenn ich nur einen Menschen mit meiner eigenen Recherche entsprechend positiv beeinflusst, dann kann das sein, dass das große Auswirkungen hat. Und das meine ich im Sinne von, die Menschen brauchen, also die Zukunft braucht das Echte und Originale wie dich, und dass sich eben jeder bemüht, nicht nur etwas nachzuplappern, was er irgendwo aufgeschnappt hat, sondern sich die Mühe macht, einen Faktencheck zu machen und eben dann auch vielleicht eine Meinung zu vertreten, die nicht populär ist, mal gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, ist ja alles gut und schön, aber stimmt einfach nicht. Also ich sage mal ein Beispiel aus dem Sommer hatten wir bei uns im Garten eine Runde am Tisch und da sagte jemand, ja, inzwischen sind ja sogar die Wetterkarten anders eingefärbt als früher noch, damit die Menschen glauben, dass es jetzt höhere Temperaturen gäbe und das ist gar nicht so. Und während des Gesprächs noch bin ich auf Google gegangen, habe das als Schlagwort eingegeben und siehe da, gibt es etliche Artikel, die sagen, was da verglichen wird, ist erstmal sachlich Äpfel mit Birnen. Das sind unterschiedliche Karten mit unterschiedlichen Farbgebungen. Und nein, die Wetterkarten sind nicht eingefärbt worden oder die Farbgebung ist nicht verändert worden, um den Menschen Angst zu machen. Sowas kann man relativ leicht prüfen. Es gibt Sachverhalte, die sind schwieriger zu prüfen, aber man muss nicht alles glauben, was einem so aufgetischt wird.
Ja, absolut, absolut. Das hast du ja in ganz vielen Bereichen auch so. Wenn man das vielleicht nochmal ein bisschen runterbricht, in den Unternehmenskontext, dann ist es ja auch immer ganz oft so oder in ganz vielen Unternehmen so, dass man den Flurfunk ja gar nicht mag, weil der Flurfunk schnell dazu führt, dass irgendwas in irgendeiner Form erzählt wird, das durchs ganze Unternehmen getragen wird und letztlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, oder? Kennst du sowas auch?
Ja, absolut. Und das ist wirklich auch interessant, dass du es ansprichst, weil es wirklich auch einen Teil in dem Buch einnimmt. Eine Frage zum Beispiel, gibt es echte Mitarbeiter, gibt es falsche Mitarbeiter? Und ich sage ja, es gibt falsche Mitarbeiter und es kann so weit gehen, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen zerstört. Und das kann nicht nur der Vorstandsvorsitzende sein, sondern auch ein Auszubildender. Wenn der ein Gerücht verbreitet, was einfach nicht stimmt, nehmen wir mal an, er hätte jemanden aus dem Vorstand in einer unsittlichen Situation mit einer Sekretärin erlebt oder was auch immer, irgendein Gerücht, dann kann das Wellen ziehen, bis hin dazu, dass Kunden abspringen, Aufträge storniert werden, Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, weiß der Kuh. Und das sind Dinge, die sind höchst sensibel. Deswegen vertrete ich auch die Ansicht, hire for attitude, train for skills. Das heißt, die Einstellung der Menschen, ich meine damit nicht den Recruiting-Prozess, sondern die geistige Einstellung darf. Das, wofür die Menschen stehen, ist wichtiger als die technischen oder ausbildungsmäßigen Fähigkeiten. Die kann ich beibringen, die kann ich entwickeln, die kann ich trainieren. Aber eine Einstellung, ob jemand loyal ist oder nicht, die ist stark in der Persönlichkeit verankert. Die kann ich nicht so einfach ändern. Und auch da ist es so, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, dass es Fakes gibt unter Mitarbeitern, die ein freundliches Gesicht haben, aber man hat sich noch nicht umgedreht, hat schon das Messer im Rücken, bildlich gesprochen. Und es gibt eben Leute, die gehen durchs Feuer fürs Unternehmen, sind absolut loyal, setzen sich für die Sache ein. Und damit geht es los mit dem Einstellungsprozess. Und auch das Thema Fachkräftemangel ist zum Beispiel eins, das in dem Buch adressiert wird. Ja, statistisch ist es so, dass wir weniger Fachkräfte haben, als gebraucht werden, im Bereich der Pflege zum Beispiel. In
Absolut, ja.
Krankenhäusern ist das ohne Diskussion so, aber in vielen Fachbereichen ist es einfach heute so, dass sich Mitarbeiter frei für ein Unternehmen entscheiden. Und es gibt Unternehmen, die haben Wartelisten von Bewerbern, weil die einfach Mitarbeiter anders und besser behandeln als andere. Und das ist nicht aus meiner Sicht ein Fachkräftemangel, sondern möglicherweise eine mangelnde Attraktivität des Arbeitgebers, dass er keine Leute kriegt. Es sind einfach andere Unternehmen attraktiver. Und da mal genauer hinzugucken und zu sagen, was ist hier eigentlich Ursache und was ist Wirkung, das kann sehr heilsam sein.
Ja, absolut, absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Das erlebe ich ja auch immer wieder, wenn ich in den Unternehmen drin bin. Und dann geht es um die Unternehmenskultur und was vorher gelaufen ist und was sich die Mitarbeiter einfach wünschen, indem man einfach mal fragt und einfach mal hinterfragt und vielleicht auch mal schaut, okay, was kann ich denn Demotivierendes sein lassen, damit es wieder motivierend ist, um dann letztlich auch Mitarbeiter anzuziehen. Also da bin ich vollkommen bei dir, dass man da einfach schauen muss, okay, wen hole ich mir da ins Unternehmen? Falsche Mitarbeiter würde ich es vielleicht nicht nennen. Ich würde vielleicht sagen, nicht die richtigen für diese Position und nicht die richtige für das Unternehmen. Vielleicht passen sie in andere Unternehmen viel besser rein. Und da die Auswahlkriterien von vornherein schon so zu strukturieren, zu sagen, okay, welche Fragen muss ich denn stellen, damit ich ein sicher, mal sicher kann man nie sein, aber so dass man wirklich schon mal die Antworten so rauskristallisieren kann, okay, passt der zum Unternehmen oder passt der nicht zum Unternehmen? Ich glaube, das ist schon im Auswahl, was du ja auch schon gesagt hast, in den Auswahlkriterien ein ganz starker Punkt, um letztlich die richtigen Mitarbeiter zu haben. Wenn ich auch die richtigen,
ja.
um einfach auch keine unnötigen Kosten zu verursachen. Denn Mitarbeiter, die nicht mitziehen, Mitarbeiter, die ich hinterherziehe, die kosten mich ja Geld. Das ist ja dann irgendwie ein Hindernis, um erfolgreich zu werden. Und auch, das passt so wunderschön bei dir rein, also take no fake, wenn man die Kooperationskulturen in den Unternehmen steigern würde, noch mehr für Kooperation sorgen würde, dann hätte ich weniger Leute, die dann einfach mal irgendwas erzählen im Unternehmen, sondern vielmehr die Leute, die dann Tatsachen erzählen, also Wirklichkeiten und keine Fakes, oder?
Ja, es ist sehr komplex, was du ansprichst. Und Mitarbeiterauswahl ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, da genau hinzugucken, sich die Zeit zu nehmen und auch letztlich den Bauch mitzufragen und nicht nur das mit dem Kopf zu entscheiden, weil ich behaupte, dass der Bauch in allermeisten Fällen recht hat. Und wenn sich das nicht anfühlt, dann ist es besser, auch da nochmal ein bisschen mehr Zeit zu geben oder eben auch zu sagen, nee, es passt nicht. Technisch auf dem Papier sieht der Kandidat oder die Kandidatin zwar sehr gut aus, aber irgendwas ist da nicht im Einklang, da auch wirklich drauf zu hören und dann nicht einzustellen. Das ist der erste Schritt. Was ich in vielen Fällen dann sehe, und das geht mehr die Führungskräfte an, und es ist durchaus so, dass es in dem Buch auch ein Thema Führung gibt und dass es letztlich
cool.
Im Buch ist, das für Führungskräfte genauso geeignet ist wie für Unternehmer oder auch Arbeitgeber.
Sehr gut.
Umstand, dass viele Leute irgendwann frustriert sind, weil sie zu stark gemanagt werden. Stichwort Micromanagement.
Ja, absolut.
Meine These ist, dass ein guter Mitarbeiter, ein loyaler Mitarbeiter Verantwortung übernehmen will. Und das ist eine Seite der Waage. Und die andere Seite der Waage ist aber auch, Entscheidungen treffen zu dürfen, Verantwortung zu übernehmen zu dürfen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, wo einfach viel mehr Mut erforderlich ist, dass man sagt, wenn ich schon einen guten Mitarbeiter einstelle, der jetzt fachlich versiert ist, der das, was er machen soll, gut kann, dann ist der doch auch, der es am besten entscheiden kann, was in einer individuellen Situation zu tun ist. Da noch eine Leitplanke zu setzen und zu sagen, okay, sag jetzt mal einfach eine Zahl ins Blaue, ein Angebot über 100.000 Euro muss dann einmal nochmal durch die Vertriebsleitung gehen oder von mir aus auch vom Geschäftsführer gegengezeichnet werden, alles gut. Aber was da drin steht, wie er das machen will, wie er so ein Projekt organisiert, das sollte der wirklich weitestgehend frei entscheiden können, Klammer auf, auch mit der Möglichkeit, dass da mal ein Fehler passiert, Klammer zu, den man wieder korrigieren kann. Und viele Leute werden mürbe, verlassen das Unternehmen, weil sie gegängelt werden, weil sie ihr Potenzial gar nicht auf die Straße bringen können, weil irgendeiner darüber sitzt, der glaubt, das immer besser zu wissen und ihn entsprechend maßregelt. Und ich glaube, dass Mitarbeiter dann am besten performen, wenn sie weitgehend in ihrem abgestimmten Handlungsbereich freie Hand haben, entscheiden dürfen und auch die Verantwortung für das tragen müssen, was sie entscheiden. Ich glaube, dann fliegen Leute, und das habe ich selber erlebt, in ganz jungem Alter mit 17 habe ich eine Stelle bekommen, wo mich mein Chef praktisch völlig frei hat arbeiten lassen. Das hat mir unglaubliches Selbstbewusstsein gegeben. Klar habe ich auch Fehler gemacht. Ich habe die aber selber wieder ausgebügelt, aber das hat mich unglaublich stark gemacht. Und da bin ich heute noch dankbar für. Und es ist aus persönlicher Erfahrung wirklich ein Appell, den ich jedem, der in der Führungsposition umgeben kann, sagt den Leuten klar, was erreicht werden soll, also Zielklarheit, und dann lass dich mal überraschen.
Ja, absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Also es ist genau das Gleiche, also das gleiche Standing gebe ich immer mit. Ich erlebe aber auch, dass die Menschen sich schwer tun mit Entscheidungen, selbst zu entscheiden. Sie möchten wenig Verantwortung übernehmen. Das kann aber auch aus der Vergangenheit herrühren, dass man halt immer, wenn man einen Fehler gemacht hat, natürlich
Auf den Deckel.
gemaßregelt wurde, ja, und dann hat man einfach keinen Bock mehr auf Entscheidungen und wenn man nicht das Vertrauen spürt, was man braucht, um Entscheidungen treffen zu dürfen, dann da bin ich vollkommen bei dir, ne? Also Fehler zu akzeptieren.
Fehlerkultur, auch das ist ja etwas,
Genau.
wo man sagen kann, okay, was ist das jetzt? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ist das fake oder nicht fake? Wir sprechen nicht über Fehler im Sinne von Nachlässigkeit, nicht genau genug hingeguckt. Schlampig oder schludrig gearbeitet. Das sind nicht die Fehler, die ich meine.
Ja.
Es ist einfach so, wenn man nach vorne entwickeln will, dass man oft unbekanntes Terrain betritt und einfach nicht weiß, wie es laufen wird. Man hat eine Idee im Marketing zum Beispiel oder in der Produktentwicklung, wie auch immer. Und viele Entwicklungen werden einfach nicht riskiert, weil es ja möglicherweise am Ende nicht erfolgreich ist. Und das wird dann als Fehler bewertet und das halte ich für Quatsch. Man muss viele Wege ausprobieren, um am Ende einen Erfolg zu haben. Und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass man eine gewisse Häufigkeit von Misserfolgen braucht, um am Ende ein Produkt so zu kriegen. Gucken wir auf die Startup-Szene. Die professionellen Investoren wissen das. Die investieren in 10 Unternehmen in der Hoffnung, dass eins davon fliegt und die kalkulieren von vornherein, dass 8 oder 9 nicht performen. So. Das Kunststück ist eben diese 10% zu identifizieren, weil das eben nicht geht, weil das ein Blick in die Kristallkugel ist, müssen sie den Weg gehen und müssen 10 Unternehmen anschieben, um eins erfolgreich zu machen. Das
Ja.
Gleiche kann ich jetzt auf den Vertrieb beziehen, aufs Marketing beziehen, ich kann es auf Produktentwicklung beziehen, wie auch immer. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese 9, ja, ich sag mal, Fehlversuche eben nicht als Fehler bewertet werden und derjenige, der den Weg gegangen ist, die Rübe abkriegt oder so zusammengestaucht wird, dass er sagt, ja, das mache ich nie wieder, sondern dass man sagt, ja, es gehört dazu. Und das zur Kultur eines Unternehmens zu machen, ist ein entscheidender Punkt, weil dann die Mitarbeiter auch den Mut haben zu sagen, ja, wir machen das, klar.
Genau.
Risiko-Chancen-Analyse, 50-50, 30-70, egal wie, auch wenn es vielleicht sogar ja, eine geringe Wahrscheinlichkeit ist, es trotzdem zu tun. Und da gibt es ja tolle Beispiele. Das Beste ist für mich Meister Edison, der über 1000 Versuche gebraucht hat, angeblich, bis die Glühbirne gebrannt hat. Ja, wenn der 2, 3, 5, 10 Mal gesagt hätte, ja, funktioniert nicht, war ein Fehler, lasse ich jetzt sein, würden wir heute noch im Dunkeln sitzen.
Ja,
Und
absolut.
wenn man sich dieses Extrem mal ansieht, ja, 1000 Versuche sind natürlich auch Weiterentwicklungen drin,
Ja.
gemacht, zwar bevor das Ziel erreicht ist. Was muss man dafür für ein Mindset haben? Und wenn man sich da ein bisschen von anguckt und sagt, ein Fehler ist nicht ein Fehler, wenn es ein Misserfolg ist, wenn es nicht funktioniert hat, sondern es ist im Prinzip ein Haken in einem Kästchen, hat nicht funktioniert, mein Plan war noch nicht perfekt, ich muss ihn noch weiterentwickeln. Das ist eine völlig andere Sichtweise und das ist das, wo ich sage, lass dich nicht hinters Licht führen, take no fake, nimm nicht solche Misserfolge als Fehler, sondern nimm sie als Entwicklungsstufen, die nötig sind, um am Ende das Ziel zu erreichen.
Absolut. Fehler sind in meiner Kultur, in meiner Welt Lehrer. Es sind
Genau.
Lehrer, woraus ich lernen kann, lernen sollte. Ja, wenn ich zweimal den gleichen Fehler mache, okay, aber wenn ich dreimal den gleichen Fehler mache, dann habe ich ein Problem, weil dann will ich nicht lernen, ne?
Das ist der Chef, mit dem ich eben zitiert habe, ohne ihn zu nennen, mir ganz zu Anfang gesagt hat, Alex, einen Fehler zu machen ist nicht schlimm. Nur einen Fehler zweimal zu machen, das ist Dummheit.
Lass mich raten, war das Wolfgang Krupp?
Nein.
Weil der ist ja immer sehr extrem. Und ich muss ja sagen, du hast es geschafft, den Wolfgang Krupp für dein Buch zu begeistern, denn er hat ein Vorwort geschrieben, richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe zu Wolfgang Grupp schon vorher ein persönliches Verhältnis gehabt und ich habe ihn gefragt, ob er dieses Buch unterstützen würde. Freue mich darüber, dass er es getan hat. Und ich freue mich auch darüber, dass ich 2 weitere Prominente gewonnen habe. Das ist die Claudia Kleinert, die Wettermoderatorin aus dem Ersten, und
Ja.
die Inge Bell als Menschenrechtlerin bekannt und dann noch. Oh, das war eigentlich nur die Anfrage einer Rezension. Ein ehemaliger Kunde von mir, der Ralf Hellmann von Dibella, die machen ökologische Textilien, sprich Biobaumwolle, oh, die sie zur Bettwäsche verarbeiten. Der hat ein Vorwort geschrieben, obwohl es eigentlich nur eine Rezension sein sollte. Auch
Okay.
mit in dem Buch gelandet. Ja, und ich freue mich tatsächlich sehr, dass dieses Buch auf eine sehr, sehr positive Resonanz stößt
Ja.
und es auch, da bin ich sicher, eine hohe Verbreitung gewinnen wird.
Absolut. Und das Buch umfasst hier, wenn ich es mal vor mir habe, über 360 Seiten. Also es ist schon relativ umfangreich. Und das finde ich so spannend, weil du so viele Themen da drin hast, die alle mit dem Take-No-Fake-Thema zu tun haben. Und das finde ich so schön. Hast du ein spezielles Kapitel, was dir sehr am Herzen liegt aus dem Buch, was du sagst, okay, das würde ich jedem mal empfehlen zu lesen?
Ja, je weiter man nach hinten kommt, desto interessanter wird es aus meiner Sicht.
Okay.
Ganz kurz bemerkt auch die ja, wichtigsten und stärksten meiner eigenen Fake- und Lügengeschichten mit
Okay.
integriert, um nicht in den Verdacht zu kommen, als Pharisäer dazustehen, mit erhobenem Zeigefinger anderen Leuten zu sagen, wie sie was machen sollen,
Ja.
sondern habe eben auch eine gewisse ja, Gewissens Erforschung betrieben und da habe auch die Rückmeldung bekommen, Mensch, das kannst du nicht schreiben, das war echt Versicherungsbetrug. Aber ich sagte, ja, es ist 40 Jahre her, es ist zweimal verjährt und es steht trotzdem drin. Ich habe das gemacht, da bin ich nicht stolz drauf, aber es ist eben auch Teil meiner Persönlichkeit, meiner eigenen Geschichte und ich finde,
Okay.
Mut gehört auch dazu, in gewisser Weise auch da die Hosen runterzulassen. Was liegt mir wirklich am Herzen? Am Herzen liegt mir, dass wir am Ende unser Leben selber gestalten und als Schöpfer auch in der Hand haben, dass wir volle Verantwortung tragen dürfen für den Status, den wir heute haben, körperlich, geistig, beruflich, egal in welcher Lebenssituation, und wir uns bewusst machen dürfen, dass wir viele Täuschungen selber erzeugen zwischen unseren Ohren. Ich nehme ein ganz simples Beispiel. Es gibt Menschen, die leben nur in der Vergangenheit. Wenn man mit denen spricht, dann erzählen die einem, was früher war und dass das
Absolut.
schöner war und warum die
Genau.
kaputt gegangen ist und dass die Mutter so schrecklich war und warum alles Mögliche nicht geklappt hat in der Vergangenheit, gar nicht weiter bewertet. Und dann gibt es Menschen, die leben nur in der Zukunft. Es gibt Menschen, die machen Zukunftspläne ohne Ende, die haben alle möglichen Vorstellungen und Visionen und was sie alles noch erreichen wollen und kriegen aber im Tagesgeschäft nichts auf die Kette. Beides sind komplette Illusionen. In der Vergangenheit zu leben ist eine Illusion und nur in der Zukunft zu leben ist auch eine Illusion. Das Leben findet nur in einem Moment statt, nämlich jetzt. Und jetzt das zu tun, was in Zukunft passieren soll, das ist genau der Weg, auch Zukunft aktiv zu gestalten. Und wir Menschen sind Schöpfer, wir haben diese göttliche Komponente in uns, selber entscheiden zu können, ob wir morgens um 6 aufstehen oder erst um 8, ob wir uns die Zähne putzen oder nicht, was wir frühstücken, wie wir zur Arbeit fahren, welchen Beruf wir ausüben, welchen Partner wir haben. Das alles können wir selber entscheiden und das ist anders als in der Tierwelt. Wir haben an der Stelle nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Verpflichtung, aus meiner Sicht da bewusst mit umzugehen. Und das ist am Ende der Bogen, der geschlagen wird in dem Buch. Lass dich nicht von deinen eigenen Gedanken täuschen. Es ist nicht alles wahr, was du denkst. Und sich auch ein Stück nach innen zu richten und innen die Stärke zu gewinnen, die man braucht, in dem Außen zu bestehen, wo so vieles auf uns einprasselt, was man auch mal wegschneiden muss. Man muss nicht jeden Post lesen, man muss nicht jede Nachricht sich zu Herzen nehmen. Man darf sich nicht durch Angst in die Irre führen lassen, weil man sonst einfach kirre wird. Das ist so der große Bogen, den das Buch schlägt und am Ende eben auch ein Stück mit der eigenen persönlichen Entwicklung zu tun hat.
Absolut. Schön gesagt. Und vielleicht hier nochmal ein Statement von mir zum Abschluss, was ich all meinen Coaches auch mal mitgebe. Glaube nicht zu wissen, was der andere denkt, sondern frag.
Ja, das ist sehr schön. Wenn ich da noch einen draufsetzen darf, dann würde ich sagen, niemand weiß so viel, dass es rechtfertigen würde, ein Pessimist zu sein.
Genau. Es ist auch gut.
Ja,
Sehr schön.
wir leben noch in einer Zeit von multiplen Krisen. Wir haben das Thema Corona mehr oder weniger hinter uns. Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg. Wir haben das ganze Thema Klima vor uns. Und es kann einem, wenn man da reinguckt, an verschiedenen Stellen Angst und Bange werden.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass niemand über das Wissen verfügt, dass es rechtfertigen würde, pessimistisch zu sein. Und das heißt, es braucht Originale. Es braucht Menschen, die den Mut haben, an Lösungen zu arbeiten. Es braucht Leute mit Standing. Ich nenne jetzt aus dem politischen Bereich keinen Namen, weil ich da nicht polarisieren will. Aber ich muss sagen, es gibt einige Leute, wo ich sage, die werden im Moment so in der Öffentlichkeit zerrissen, dass ich es völlig ungerechtfertigt finde. Ich nehme den Hut ab vor dem Mut und vor der Arbeitsleistung, die die Menschen erbringen, weil sie sagen, wir gehen diesen Weg trotz heftigstem Widerstand in der öffentlichen Kritik, weil es richtig und weil es erforderlich ist. Und das ist etwas, das ich mir sehr, sehr wünsche für die Gesellschaft, für jeden Einzelnen, aber auch die Gesellschaft über Deutschland hinaus, dass wir auf die Lösung gucken, dass wir sagen, ja, wir haben keine Zeit zu verlieren, aber wir können das schaffen, und da Worst-Case-Situationen noch abzuwenden. Und das geht aber nur mit Mut. Und deswegen, jetzt bin ich am Anfang des Buches, Zukunft wird aus Mut gemacht.
Absolut, mein Lieber. Und die Zukunft wird auch durch positives Denken gemacht. Mut, positives Denken. Ich sage auch immer KKK. Kritik killt Kreativität. Wenn wir nicht kreativ sind, dann können wir keine Lösungen finden. Und in diesem Sinne sage ich ganz, ganz lieben Dank, lieber Alex, für deine Buchvorstellung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich werde den Link zum Buch, ist das jetzt schon öffentlich? Ist es schon draußen? Oder?
Am 18.10. Erster Tag von der
18.
Buchmesse. Ab dann ist es bestellbar.
Okay.
Es geht jetzt gerade in Druck. Und wir setzen mit Druck alles daran, dass es am 18.10. auch verfügbar ist.
Ja.
Ich hoffe sehr, dass das klappt. Aber wie gesagt, ab 18. 20. Oktober wird es im Buchhandel sein.
Absolut. 18.10. Frankfurter Buchmesse. Da kann das Buch abgeholt werden. Bist du auf der Frankfurter Buchmesse?
Ja, bin auch selber
sehr
da.
Sehr gut, dann sehen wir uns, mein Lieber. Ich bin auch da.
Ich freue mich auf das Gespräch, das ich da führen darf.
Super. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Alex. Hast du vielleicht noch ein kleines Schlusswort, eine kleine Empfehlung zum Schluss für all die Leute, die sich das Buch dann gekauft haben und sagen, Mensch, und ja, was mache ich jetzt damit?
Oh, ja, erstmal nochmal danke an dich für die Möglichkeit, dieses Gespräch zu führen, ein bisschen über das Buch zu erzählen. Es gibt eine zweite Variante, das E-Book, und es wird wahrscheinlich auch ein Hörbuch geben.
Okay.
So heutiger Stand wird noch ein bisschen dauern, aber ich werde es selber einsprechen. Und hab den Mut, ein Original zu sein.
Perfekt. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Alex. Und wir sehen und hören uns auf der Buchmesse.
Danke, Christian. Alles
Bis
Gute.
Bis bald. Ja. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden.